Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
Heute mit Steven Hartig. Hi. Ein ziemliches Zettelwirrwarr ist das wieder gewesen. Ich habe nämlich das neue Studierendenparlament per Brief gewählt. Da bekommst du ja immer einen Haufen Papier nach Hause, musst dann zur Post drin, alles etwas nervig, aber für die Demokratie ein vertretbarer Aufwand, wie ich finde. Letzte Woche konnten alle Studierenden dann auch vor Ort wählen. Mittlerweile sind alle Stimmen ausgezählt und wir sprechen heute ausführlich über die Ergebnisse. Und zwar mit jener linksradikalen Liste, die für viele relativ überraschend die Stupa-Wahl gewonnen hat. Außerdem schauen wir uns die geschichtlichen Wurzeln des Christopher Street Days mal genauer an, geben euch Veranstaltungstipps für die kommenden Wochen und werden auch ein bisschen bzw. ziemlich doll wütend, weil Unternehmen wieder mal Pinkwashing betreiben. Das alles heute bei Ultraviolett. Die große Wahlsiegerin dieser Stupa-Wahl, das ist die Liste Unilinks, die sich selbst als linksradikal bezeichnet und vor allem eins möchte, die autonomen Referate und Arbeitsgemeinschaften stärken. Beeindruckend finde ich, Unilinks ist unter allen etablierten Listen die einzige, die im Vergleich zur letzten Wahl 2019 Stimmen dazugewonnen hat. Die einzige. Absolut zwar nur wenige, nur so um die 30 Stimmen, aber relativ eben extrem viele. Denn die Wahlbeteiligung, die ist heftig eingebrochen, hat sich mehr als halbiert, auf knapp 4% ist die runtergegangen. Das sind alles Auswirkungen von Corona, denn 2/3 der Studierenden haben per Brief gewählt, wie ich. Zur Wahlurne hat sich kaum noch wer geschleppt. Und das Ergebnis davon ist, dass von 29 Stupa-Sitzen heute Unilinks nicht nur 2 wie bisher, sondern gleich 7 Sitze gehören. Auf Platz 2 landen die Jusos, sie haben absolut ziemlich viele Stimmen verloren, aber trotzdem einfach einen Stupa-Sitz dazugewonnen, haben jetzt 5. Auf Platz 3 und 4 folgen mit jeweils 3 Sitzen die feministische Liste und die Liste Uni klimaneutral und sozial. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, weil die auch das erste Mal angetreten ist bei dieser Wahl. Das Ergebnis ist also eine recht eindeutige große linke Mehrheit im neuen Stupa, denn die konservativen Listen wie der Ring christlich-demokratischer Studenten und die liberale Hochschulgruppe, die konnten ihre bisherigen 2 bzw. 3 Sitze, sorry, viele Zahlen heute, nicht weiter ausbauen. Und auch die 5 kleineren Listen, gleich haben wir es geschafft, die nur einen Sitz bekommen haben, die werden eher dem linkeren Spektrum zugeordnet. So, und dann ist da noch, ja, dieser braune Elefant im Raum, möchte ich mal so sagen, die Liste Florian Rust, die hat letztlich nur klägliche 14 Stimmen bekommen. Viele empfinden diese Liste als eine neurechte Liste, als eine AfD-Liste, denn die 4 Kandidaten haben ziemlich klare Verbindungen zu identitären Bewegungen, zur AfD und zu rechten Burschenschaften. Nachzulesen ist das unter anderem in einem Beitrag der antinationalen Linken Bielefeld, den wir euch auch nochmal verlinkt haben auf radioherz.de. Tja, was bedeuten 14 Stimmen? Das bedeutet kein Sitz im Stupa. Das also eine verdammt gute Nachricht, finde ich. Wir sprechen gleich noch genauer über die Ergebnisse dieser Stupa-Wahl und was genau die für uns Studierenden denn jetzt eigentlich bedeuten. Das waren jetzt viele Zahlen, aber was bedeutet das denn eigentlich? Und zwar sprechen wir mit niemand Geringerem als mit der Liste Unilinks selbst, also der Siegerin dieser Stupa-Wahl. ...215 Stimmen von insgesamt 952. Damit hat die Liste Unilinks die diesjährige Studierendenparlamentswahl eindeutig gewonnen. Wir wollen keine Uni, die von Rektorat, Hochschulrat und Profs dominiert wird, sondern radikal-demokratische Selbstverwaltung. Das schreiben sie auf einem Wahlplakat. Unilinks verstünde sich als Störung im neoliberalen, rassistischen und sexistischen Normalzustand der Uni. Mit einem dieser Störer, wenn ich das so sagen darf, können wir jetzt sprechen. Ich bin verbunden mit Oliver Wagner. Er saß für Unilinks bereits in der letzten Wahlperiode im Stupa und hat auch diesmal wieder kandidiert. Hallo Oliver.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Oliver, ihr schreibt auf Instagram, dass ihr ja, geschockt wart vom Ergebnis, mit diesem Erfolg gar nicht so richtig gerechnet habt. Wie erklärst du dir euer gutes Wahlergebnis?
Ja, wir waren wirklich sehr positiv überrascht. Bei der letzten Wahl, meine ich, hat mir 3 oder 2 Sitze bekommen. Genau, deswegen war jetzt die 7 Sitze in unserer 20-jährigen Laufbahn quasi als Liste schon eine sehr schöne Überraschung und ein Highlight. Genau, und ich glaube aber, das ist vor allem auf die niedrige Wahlbeteiligung während Corona zurückzuführen und dass wir es doch geschafft haben, noch weiterhin Verbindung zu haben zu Studierenden und auch weiterhin aktiv sind an der Uni und in der Stadt. Und daher quasi bei unseren WählerInnen mehr Disziplin oder sowas da ist, zur Wahl zu gehen.
Genau, du sprichst das schon etwas selbstkritisch an. Also zur Wahrheit gehört ja wirklich, dass ihr gar nicht so sehr gewonnen habt, sondern dass vor allem die meisten anderen Listen verloren haben. Also ihr habt euch bloß am erfolgreichsten gegen die sinkende Wahlbeteiligung gewehrt, ist mein Eindruck. Absolut habt ihr ja kaum Stimmen dazu gewonnen. Schaust du deshalb auch so ein klein wenig mit einem weinenden Auge auf euren Erfolg?
Nö, ich glaube, ich würde da eher realistisch bleiben und jetzt nicht davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr bei normalen Bedingungen wieder genauso sein wird, sondern ich glaube, dass wir einfach relativ stabil geworden sind und dabei auch nicht unterschätzen dürfen, genau, dass sich auch die gesellschaftlichen Bedingungen quasi und Entwicklungen ändern an der Uni und der Stadt. Genau, und wir jetzt ja dieses Jahr mit einer AfD-Liste zum ersten Jahr schon auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert waren und das quasi jetzt nicht unterschätzen dürfen und im nächsten Jahr da weiterhin wachsam sein sollten.
Ihr sagt, ihr habt 7 Sitze für gediegenen Antiparlamentarismus errungen. In alten Schriften von euch habe ich so Aussagen gefunden wie: Die parlamentarische Organisation der verfassten Studierendenschaft lehnen wir ab. Das ist ja schon ein bisschen widersprüchlich, für ein Parlament anzutreten, das ihr irgendwie auch ablehnt. Heißt das, ihr würdet das Studierendenparlament am liebsten ganz abschaffen?
Ja, unser Ausgangspunkt ist erstmal, dass quasi es ein Demokratieproblem an der Uni gibt und das eigentlich auch schon seit 50 Jahren. Also so ein bisschen in den 60er, 70er Jahren ist ja so ein bisschen nach den 68er-Protesten diese sogenannte Gruppenuniversität eingeführt. Also dass alle Statusgruppen an der Uni Mitbestimmungsrecht haben. Und da sind wir auch noch heute. Das heißt aber, dass die professorale Ebene oder Statusgruppe immer eine festgeschriebene Mehrheit in den also wichtigen Organen hat, wie zum Beispiel dem Senat. Da haben eigentlich Studierende einfach nichts zu sagen. Und daher quasi lehnen wir so ein bisschen das ab und sagen so ein bisschen, naja, eigentlich alles, was wir machen, ist eine symbolische Mitverantwortung, Mitbestimmung für die Beschlüsse der Profs. Und die Profs sind es aber, die weiterhin quasi die Macht an der Uni innehaben und Entscheidungen treffen. Wir als Studierende im Stupa, aber auch im Senat oder noch schlimmer in der Hochschulwahlversammlung, wo der Rektor gewählt werden, wir haben da eigentlich keine Mitbestimmung und können nur so ein bisschen die eigenen Studierendengeldern verwalten. Und daher quasi sind wir skeptisch gegenüber dem Stupa als großes Mitbestimmungsorgan an der Uni.
Ja, Oliver, ist das der Grund, warum ihr auch zu den anderen Uniwahlen, also dem Senat, die Fakultätskonferenzen, überhaupt gar nicht erst antretet? Also RCDS, Jusos, quasi fast alle anderen größeren Hochschulgruppen, die treten ja auch für diese Gremien an, wo viele sagen, hey, da findet auch wichtige Mitbestimmung eigentlich statt. Ist das genau der Grund?
Genau. Also im Senat haben Studierende 4 Plätze und Profs haben 12 Plätze ohne festgeschriebene Mehrheit. Und da brauchen wir nicht mitzureden, solange sich da an den Stimmverteilungen, an den Machtverhältnissen nichts ändert.
Vergeuden die Studierenden, die sich da reinwählen lassen, deiner Meinung nach ihre Zeit und Kraft?
Ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Ich hätte Besseres vor mit meiner Zeit. Also genau, wir setzen so ein bisschen eher auf eine Selbstorganisierung und auf ein Engagement von Studierenden außerhalb dieser Institution. Und da sehen wir quasi, da sehen wir Möglichkeiten und Aufgaben für Studierende aktiv zu werden, die Uni auch mitzugestalten. Weil wir glauben, diese Mitgestaltung, die muss außerhalb der Institutionen passieren. Die kann nicht durch die geregelten Gremien passieren, wo quasi unsere Minderheitenposition schon vorher festgeschrieben ist.
Oliver, ich möchte jetzt so ein wenig, auch wenn es mir schwerfällt, Devil's Advocate spielen, denn die liberale Hochschulgruppe, die geht in ihrem Wahlvideo ziemlich hart mit der bisherigen AStA-Arbeit ins Gericht. Wir hören mal ganz kurz rein.
Linke Ideologiedebatten, All-Gender-Toiletten, Künstlerverbote, AStA-Selbstbedienung. Keiner hat Bock zu wählen.
Jetzt könnte ich zynisch sagen, es hatte vor allem keiner Bock, die LHG zu wählen. Aber diese Kritik, also angeblich kümmere sich der AStA ja gar nicht um die Probleme aller Studierenden, die ist ja irgendwie nicht totzukriegen. RCDS und LHG machen damit seit Jahren Wahlkampf. Was denkst du darüber?
Dass die Kritik wenig Grundlage hat. Natürlich kann der AStA sich nicht um alles kümmern und er hat, also das hat beschränkte Mittel. Aber genau, gerade in Zeiten von Corona, glaube ich, wurde da vieles Gutes geleistet. Also es gab da ja Programme, Studierende zu helfen. Das waren Sachen, wo der AStA total stark beteiligt war und sich da bemüht hatte, während Online-Uni Corona unter die Arme zu greifen. Genau, und diese Kritik an den All-Gender-Toiletten stört mich besonders, weil da so ein Antifeminismus rauskommt, den die LHG und auch der RCDS schon seit mehreren Jahren fahren und da quasi ein Konservatismus, der schon alle auch rechten Listen eint, jedes Mal von neuem auffahren und zum Beispiel auch das Frauencafé Anaconda, wie die sagen, immer die Mittel kürzen wollen. Deswegen lässt mich das kalt und deren niedrigen Stimmen, die sie dieses Jahr bekommen haben, die haben überproportional auch verloren dieses Jahr, die LHG. Glaube ich, zeigt auch, dass Studierende deren Wahlwerbung auch nicht so ansprechend fanden.
Beeindruckt dich nicht, klare Abgrenzung. Bisschen anders ist die Sache ja mit den Jusos, mit denen habt ihr gemeinsam lange jetzt den AStA gebildet. Ich habe mal geschaut, die Jusos fordern jetzt zum Beispiel eine Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt, eine Studikneipe in der Unihalle und Menstruationsartikel auf allen Unitoiletten. Das klingt für mich erstmal so nach Ideen, naja, die irgendwie auch vielleicht von euch kommen könnten. Wir haben erst schon drüber gesprochen, ihr seht den Parlamentarismus zwar etwas kritischer, aber was unterscheidet euch inhaltlich von den Jusos?
Ich glaube, quasi in den konkreten Forderungen, wenn wir jetzt darüber verhandeln würden, könnten wir uns bei solchen Punkten vielleicht einigen. Uns unterscheidet aber tatsächlich quasi unsere Idee der Mitgestaltung, Mitbestimmung an der Uni, wo wir quasi uns mehr auf selbstbestimmte Bildung konzentrieren wollen. Das heißt, wir wollen vor allem die autonomen Referate, die Fachschaften und die AG, die Arbeitsgruppen an der Uni beziehungsweise des Asters stärken. Und da liegt unser Hauptaugenmerk drauf, dass wir sagen, es geht nicht darum, dass quasi Repräsentantinnen ins Stupa gewählt werden und irgendein Wahlprogramm durchsetzen, sondern wir wollen vor allem Studierende ermutigen, selbst aktiv zu werden, sich selbst Gedanken zu machen und selbst auf Sachen umzusetzen. Und da ist, glaube ich, unser großer Unterschied, dass wir für Hygieneartikel auf Toiletten genauso sind, aber weniger repräsentieren wollen und mehr Selbstengagement ermutigen wollen.
Du sagst es selbst, andere Listen wollen bestimmte Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel das Café Anaconda, ein Safe Space für queere Menschen an unserer Uni, oder die Antifa AG nicht weiter unterstützen. Ich würde dich da trotzdem gerne so ein bisschen, das noch genauer herauskitzeln wollen, wie ernst ihr das meint, klingt übertrieben, aber unter welchen Umständen würde denn auch ein jetzt Uni-links geführter Aster, was ja sehr wahrscheinlich ist, unter welchen Umständen würdet auch ihr bestimmte autonome Referate oder Arbeitsgemeinschaften abschaffen? Oder schließt ihr das völlig aus?
Das schließen wir komplett aus. Die Aster-Koalition könnte über AGen bestimmen und sagen, wir wollen AGen quasi kürzen oder stärken. Und wir wollen AGen prinzipiell stärken. Und das haben wir auch dieses Jahr vor. Im letzten Jahr ist das Café Exil entstanden an der Uni. Da haben internationale Studierende, aber nicht nur, sich selbst organisiert und quasi Veranstaltungen in der Uni gemacht und jetzt auch in den letzten Jahren zum Beispiel Demonstrationen in der Stadt. Und das ist ein Projekt, was wir total super finden und gerne mehr unterstützen wollen, weswegen wir das Café Exil gerade als neue Arbeitsgemeinschaft an der Uni etablieren wollen und dem mehr Mittel geben wollen. Dass Arbeitsgemeinschaften gekürzt werden, ist mit uns nicht zu machen. Und autonome Referate haben sowieso noch einen ganz anderen Stellenwert, weil die in der Satzung festgeschrieben sind. Da könnten wir sowieso nicht dran und da sind wir auch großer Fan von, die weiterhin zu unterstützen.
Die Liste Florian Russ, die hat euch viel umgetrieben, nicht nur euch als Liste, auch viele andere Listen. Viele haben gegen diese Liste jetzt auch bewusst mobilisiert. Was hat dieser Wahlkampf, und nein, andersrum, was hat diese Liste mit diesem Wahlkampf oder mit euch gemacht?
Ich finde, das hat vor allem gezeigt, dass gesellschaftliche Entwicklung, also was wir mit der AfD in den letzten Jahren gesehen haben, auch an der Universität nicht Halt macht. Die haben vor allem, also hatten einerseits ganz viel inhaltsleeres Zeug drin stehen und dann total viel Antifeminismus, also Frauenquote, Unisex-Toiletten, Gender Studies, das waren so Punkte, die beschäftigt haben, weswegen wir einerseits sagen, mit mehr Feminismus dagegen gehen und wir aber auch es bedenklich finden, dass da zum Beispiel Dominik Nagel, ein aktiver Burschi, dabei ist von den Mania Nibelungen, der auch Sprecher des der Deutschen Burschenschaften ist, also wirklich eine rechtsextreme bundesweite Vereinigung, dass solche Leute das Selbstbewusstsein haben, sich aufstellen zu lassen für eine Stupa-Liste, und da sagen wir ganz klar, da stellen wir uns dagegen in der Uni, auf der Straße, in der Stadt, dass solche Nazis keinen Fuß fassen können.
Oliver, die Pandemie, die hat ja auch die Hochschulpolitik nicht wirklich verschont, im Gegenteil. Also meine Frage, wie hat das abseits von Online-Meetings, so die ich mir jetzt schon denken kann, eure Arbeit verändert?
Sehr stark auf jeden Fall. Die Pandemie, Corona hat eigentlich auch Entwicklungen verschärft, die auch schon vorher da waren. Die Universität, der Campus als sozialer Raum, das war natürlich gar nicht möglich in den letzten Monaten. Und das hat sich aber auch schon in den letzten Jahren, würde ich sagen, immer mehr gezeigt, dass, ich weiß nicht, die Uni als auch Raum, um sich auszuprobieren, um Kreativität zu entfalten und auch einfach in Kontakt mit anderen Studierenden zu kommen, das ist ja total wichtig und entscheidend, weil das gerade ja so auch eine Phase im Leben ist, wo man neue Ideen kennenlernt. Und das bricht natürlich jetzt komplett weg. Also genauso wie die Partys an der Uni, Kontakt mit anderen Meinungen auch zu kommen. Und dieser Verlust des Sozialen, das hat natürlich die komplette Unilandschaft und auch die Hochschulgruppen total
ja,
verändert.
Von vielen antretenden Listen haben wir gehört, dass es diesmal deutlich schwieriger war, überhaupt eine Liste zusammenzustellen, genug Leute dafür zu finden. Manche linke Listen wie der SDS zum Beispiel, die sind ja diesmal überhaupt nicht angetreten. Wie erlebst du das, also diesen Zustand der linken Hochschulpolitik an unserer Uni?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger geworden ist, sondern eher, dass sich die Formen verändert haben. Also wir selbst sind ja quasi dieses Jahr sogar mit mehr Leuten angetreten wie an der letzten Wahl. Aber quasi die Politik findet halt einfach mehr online statt als jetzt konkret an der Uni. Und eine andere große Tendenz, die natürlich über Corona dazugekommen ist, ist der ökonomische Druck, der total gestiegen ist. Dass Leute Nebenjobs verloren haben, anders, dass sich um ihr Leben sorgen müssen, Zeit anders da einteilen müssen. Deswegen ist total beschneidet quasi, sich zu engagieren. Und das sind Herausforderungen, die vor allem für uns die Bedingungen und die Formen ändern, wie wir Politik machen.
Du hast mal gesagt, also wenn wir darüber reden, warum gehen Leute in die Hochschulpolitik, was ist darin interessant, dann fand ich ein Zitat von dir interessant, was ich bei einer Podiumsdiskussion gehört habe. Du hast da mal gesagt, im Stupa ist es einfach stinklangweilig. Warum ist das so und lässt sich das ändern?
Würde sagen, das ist so, weil quasi relativ viele Entscheidungen Verwaltungsentscheidungen sind. Es geht vor allem um Finanzentscheidungen, weil es wird ja über den Haushalt dort der Studierendenschaft verhandelt und abgestimmt. Und zum Beispiel ist es klar, wenn Fachschaften an das Studierendenparlament herantreten, dass ihre Finanzanträge bewilligt werden. Und so würde ich sagen, gibt es eigentlich wenig Entscheidungen, die viel Diskussionsbedarf haben. Und da sehe ich das Problem, aber was ich, glaube ich, schon anfangs angedeutet hat, mit der Verfassung der gesamten Universität. Ich denke, dass Stupa keinen Einfluss auf die Entscheidung der Uni hat, sondern nur die eigenen Gelder verwalten kann, wird das Stupa leider auch langweilig bleiben und wird wenig attraktiv sein für Personen, sich dort zu engagieren.
Blicken wir in die Zukunft. In einer Woche, am 28. Juli, konstituiert sich das neue Stupa. Auch einen neuen Asta muss das Stupa dann wählen. In der Vergangenheit hat das ja gerne mal auch Monate gedauert, bis das endlich gelungen ist. Du hast das als langjähriges Mitglied des Stupa schon mal erlebt. Beschreib uns mal, wie so eine Regierungsbildung in Anführungszeichen im Stupa praktisch funktioniert. Also trefft ihr euch da auf einen Kaffee und quatscht dann Mehrheiten ab oder wie läuft das?
So ungefähr. Also genau, die Stupa-Sitzung ist jetzt erstmal die erste Sitzung nach der Wahl. Da wird dann zum Beispiel, geht es darum, den Stupa-Vorsitz zu wählen. Genau, und dann setzen sich quasi Listen zusammen und verhandeln darüber, eine Mehrheit zustande zu bekommen. Traditionell lädt dazu die größte Liste ein und dann würden wir jetzt schauen, okay, mit welchen Listen können wir zusammenarbeiten, welche Listen finden wir cool, mit denen würden wir dann verhandeln.
Und zwar, welche sind das?
Zum Beispiel die feministische Liste oder List for Future. Genau, das sind jetzt, würde ich sagen, Listen, die uns auch sehr enge stehen, mit denen wir schon super zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren. Mal gucken, vielleicht werden wir auch mit den Jusos reden. Genau, und mit denen werden wir dann gemeinsam gucken, was sind ihre Punkte, was sind unsere Punkte. Und so quasi müssen wir eine Mehrheit im Studierendenparlament finden, um dann auch einen Aster gemeinsam stellen zu können.
Oliver, letzte Frage. Unilinks, deine Liste, die war ja bereits Teil des bisherigen Asters. Jetzt habt ihr aber ganze 5 Sitze mehr. Inwiefern werden denn Studierende das spüren, dass ihr jetzt so viel Einfluss gewonnen habt?
Das weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe aber vor allem, dass Studierende nicht darauf warten, was von uns zu spüren oder quasi was serviert zu bekommen, sondern genau, ich würde mir vor allem erhoffen, dass Studierende das jetzt auch als Antrieb nehmen, selbst aktiv zu werden. Also in der Antifa AG, im Café Anaconda, im FemRef, Café Exil, genau. Es gibt unzählige oder in den Fachschaften unzählige Orte, die total froh sind darüber, neue Leute zu sehen, Leute, die Lust haben, sich zu engagieren. Genau, und wenn wir mit unseren 5 Sitzen bewirken können, dass mehr Leute sich selbst engagieren, bin ich persönlich schon sehr zufrieden und freue mich auf 14 Sitze in der nächsten Wahl.
Oliver Wagner von der Wahlsiegerin Unilinks. Oliver, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und wünsche euch, ja, gute Verhandlungen, wenn man das wünschen darf.
Vielen Dank für das Interview.
Eine Mini-Anekdote zum Schluss, die zeigt, manchmal kommt es wirklich auf wenige Stimmen an. Die List for International Students hat mit nur 20 Stimmen einen Stupa-Sitz erhalten. Die Liste Florian Rust hingegen, die ja viele Verbindungen zu extremen Rechten hat, die ging mit nur 14 Stimmen leer aus. Da hat sich für alle anderen das Wählen gehen auf jeden Fall gelohnt. Stonewall was a riot. Oft sehen wir diesen Spruch auf Stickern oder Bannern. Stonewall was a riot. Aber was genau steckt dahinter? Es geht um den Stonewall-Aufstand in New York Ende der 60er Jahre, der ja als Wendepunkt für queere Menschen bezeichnet werden könnte. Herz87.9-Redakteurin Steffi Pollnick, warum sind gerade diese Aufstände so stark im Gedächtnis geblieben?
Ja, die Aufstände gelten als entscheidendes Ereignis für das Recht auf Gleichbehandlung der LGBTIQ-Plus-Community. Und das war eben der erste wehrhafte Kampf gegen deren Diskriminierung, der besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat in den 60er Jahren ziemlich viele Razzien in queeren Kneipen gegeben, wegen sogenannten anstößigen Verhaltens. Und dazu zählte zum Beispiel schon, sich anders als Heteros anzuziehen. Und allein dafür konnten sie schon verhaftet werden. Ja, und nach mehreren Razzien und extrem gewalttätigem und diskriminierendem Verhalten seitens der Polizei hatten die Menschen dann irgendwann genug. Ja, und letztendlich haben sie sich dann am 28. Juni 1969 in der Bar Stonewall Inn gegen die Polizei zur Wehr gesetzt und den Kampf am Ende dann auch gewonnen.
Das heißt, Stonewall was a riot. Das soll eigentlich daran erinnern, dass Stonewall damals eben keineswegs ein friedliches Kaffeekränzchen war, auf dem nur ein paar Fahnen geschwenkt wurden.
Ja, genau. Also die Kernaussage dahinter ist, dass sich die Betroffenen der Polizeigewalt mit Gegengewalt gewehrt haben. Und durch die Aussage soll daran erinnert werden, dass es manchmal einfach unausweichlich ist, in solchen Situationen Gewalt gegen staatliche Unterdrückung anzuwenden, um eben irgendwas zu erreichen. Und in der Geschichtserzählung um Stonewall wird ganz oft nicht erwähnt, dass erstens Drag Queens und Transpersonen quasi ja den ersten Stein geworfen haben. Zweitens, wie stark die Geschichte eigentlich auch mit dem Black Power Movement zusammenhängt. Und drittens, dass es eben erfolgreiche gewalttätige Auseinandersetzungen waren.
Die Drag Queen und Sexarbeiterin Marsha P. Johnson ist da eine wichtige Figur mit einer spannenden Geschichte, wie ich finde, für alle, die noch weiter recherchieren wollen. Steffi, du sagst aber eben, die Auseinandersetzungen, die sind erfolgreich gewesen. Welche unmittelbaren Auswirkungen hatte dieser Aufstand denn?
Also es wurden zum Beispiel homosexuellenfreundliche Organisationen gegründet, wie die Gay Liberation Front zum Beispiel. Und die hat dann immer mehr Menschen angelockt und auch den ersten Christopher Street Day organisiert. Ja, und so haben sich dann immer mehr Menschen landesweit auch mit Queers solidarisiert. Aber man darf bei der Gay Liberation Front nicht vergessen, dass sie unter anderem Transpersonen, AfroamerikanerInnen oder Prostituierte ausgegrenzt haben, ja, weil sie eben das Bild eines friedlichen, braven Schwulen vermitteln wollten.
Die Auswirkungen des Aufstands waren also nicht direkt für alle Menschen positiv. Einige stellen das manchmal romantischer und ja, fast intersektionaler dar, als es dann wirklich war. Haben die US-amerikanischen Aufstände denn auch bei uns, auch in Europa, etwas bewirkt?
Also es haben sich tatsächlich zur gleichen Zeit in unterschiedlichen europäischen Staaten homosexuelle Gruppen und Organisationen gegründet. Aber von den Stonewall Riots wussten eigentlich eher wenige. Es gab zwar ähnliche politische Kontexte, aber unterschiedliche Ereignisse haben die vielen Demonstrationen zum Beispiel auch in Deutschland ausgelöst. Aber als die Riots dann in den Zeitungen thematisiert wurden, irgendwann hat man das dann schon als starkes Symbol gesehen.
Trotzdem hat es zumindest in Deutschland lange diskriminierende Gesetze gegeben. Erst seit 1994, verrückt immer wieder, wenn ich das höre, sind sexuelle Handlungen zwischen Männern legal. Und die Ehe für alle, die gibt es erst seit 2017. Und letztes Jahr hat zudem eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin gezeigt, dass rund ein Drittel der LGBTQIA-Menschen auf ihrem Arbeitsplatz diskriminiert werden. Es ist also noch viel zu tun. Die Studie, die haben wir auf www.radioherz.de verlinkt. Der Pride Month ist vorbei und die meisten großen Marken, die haben ihre Regenbogenflaggen wieder schön feinsäuberlich eingerollt. Klar, Marketingkampagnen, die enden irgendwann, aber der Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, der ist noch lange nicht gewonnen. Diesen Monat geht es deshalb direkt weiter. Am 24. Juli wollen zum Beispiel Hunderttausende in Berlin den Christopher Street Day feiern. Was in Bielefeld und Umgebung rund um den CSD so geht, das hat euch meine Kollegin Katharina Usling zusammengefasst.
Unsere feministische Empfehlung.
Ein paar Minuten Pride. Weil auch dieses Jahr in vielen Städten der CSD noch nicht wieder oder nur im kleineren auf der Straße stattfinden kann, hat der Bielefelder Verein Be Queer e.V. den CSD ins Netz geholt. Pride wann immer und wo immer ihr wollt. Zum rund halbstündigen Video könnt ihr nicht nur zu den Songs der queeren KünstlerInnen von MSKM abdancen, sondern auch Interviews und Beiträge von queeren Menschen schauen. Finden und teilen könnt ihr das Video über die Website des CSD Bielefeld. Chancen, Solidarität, Diversität. Unter diesen Mottos finden von Juli bis September insgesamt 3 Fahrraddemos des CSD Bielefeld statt. Für ein solidarisches Zusammenleben in der Gesellschaft und innerhalb der queeren Community geht's ab dem Kesselbring aufs Rad und auf die Straße. Am 13. August startet die 2. Fahrraddemo Solidarität und endet mit Musik und gemeinsamem Abhängen am grünen Würfel auf dem Kesselbring. Infos zur Veranstaltung und zur Barrierefreiheit findet ihr auf der Website des CSD Bielefeld oder in der Facebook-Veranstaltung. Wie queer ist, war und wird der deutsche Film in Zukunft sein? Diese Frage stellt sich die Doku Queer Cinema. Vom ersten schwulen Film weltweit 1990 bis zum Hashtag Act Out, unter dem sich im Februar dieses Jahres 185 SchauspielerInnen outeten. 100 Jahre deutsche queere Filmgeschichte reflektiert und diskutiert die Doku Queer Cinema, die ihr aktuell in der Dreisat-Mediathek finden könnt. Queer Stimme Deutschland, die erste bundesweite LSBTIQ-Zeitung des CSD Deutschland e.V. ist da. Die Zeitung richtet sich vor allem an die heteronormative Gesellschaft und klärt über die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen auf. Außerdem findet ihr in der Zeitung sämtliche CSD-Termine in Deutschland. Ihr könnt die Queerstimme Deutschland ganz einfach auf der Seite des CSD Deutschland als PDF herunterladen oder euch euer Exemplar gegen die Versandgebühren nach Hause schicken lassen.
Ultraviolett.
Und was wir alle natürlich tagtäglich tun können und müssen, ist nicht weggucken bei Diskriminierung und Gewalt gegenüber der BIPOC und LGBTQIA+-Community, auch und vor allem, wenn es im eigenen Freundeskreis oder in der eigenen Familie passiert, im eigenen Freundinnenkreis. Alle Links zu den Veranstaltungen haben wir euch auf unserer Website radioherz.de gepackt. Und schon mal vormerken könnt ihr euch auch den 2. Oktober, das ist nämlich Pride Day in Bielefeld. Geplant ist endlich auch eine große CSD-Parade. Hoffen wir mal, dass die Infektionszahlen das diesmal zulassen. Was hatten die Deutsche Bank, Mercedes, BMW und Siemens im letzten Monat gemeinsam? Ihre normalerweise recht eintönigen Firmenlogos, die haben plötzlich in Regenbogenfarben gestrahlt. Der Anlass war klar, Pride Month. Auch auf den CSDs in Deutschland nehmen Unternehmen immer öfter mit eigenen Trucks teil oder sponsern gleich die ganze Veranstaltung. Doch was für die einen eine wertvolle Unterstützung für die queere Community ist, stört auch immer mehr Personen in eben dieser Community. In New York City gibt es deshalb seit 2019 die Bewegung Reclaim Pride, die sich vom offiziellen Pride March abgrenzen möchte. Ihre Begründung dafür ist schonungslos.
Overflowing with corporate floats and the service of corporate money, the Pride Parade had become a new symbol of gay for pay. The imposition of barricades along the parade route separated the participants from its audience, turning the Pride March into an entertainment venue instead of a true expression of our cultural legacy.
Der Pride March stünde im Dienste des großen Geldes, sagt die Bewegung Reclaim Pride. Unter dem Begriff Pinkwashing wird diese Vereinnahmung der queeren Community durch Unternehmen auch in Deutschland diskutiert. Und ein gravierendes Problem zum Beispiel bei den Regenbogenlogos: viele regionale Accounts der Firmen, zum Beispiel für Saudi-Arabien, aber auch Ungarn und Polen, die trugen halt einfach weiterhin das alte, karge Nicht-Regenbogen-Logo. Pride galt also offenbar nur da, wo es politisch nicht zu unbequem werden könnte. Auch Drag Queen Candy Crash hat mit Pinkwashing im letzten Jahr ihre ganz eigene Erfahrung gemacht, wie sie auf Instagram erzählt.
Und immer zum Pride, genau zum Pride, kommt diese Anfrage. Und die kommt von so vielen Firmen. Ich bekomme unglaublich viele Anfragen zum Pride. Die beginnt immer gleich. Liebe Candy, wir lieben, was du tust. Wir lieben deinen Content. Wir haben hier von Kunde XY, der hat gerade eine Pride Collection rausgebracht. Der hat gerade ein Produkt rausgebracht. Der möchte die Community supporten. Deswegen möchten wir dir das schenken.
Dafür bezahlen, dass die Drag Queen ihren zehntausenden FollowerInnen ein Produkt vor die Nase hält, das wollten die Firmen dann jedoch nicht. Logos einfärben und Geld verdienen, ja. Die queere Community finanziell supporten, eher nicht. Doch ich habe mich gefragt, was sind Solidaritätsbekundungen von Amazon, Google und Co. denn überhaupt wert? Also wenn diese vermeintlich so solidarischen Unternehmen dann schweigen, als der Bundestag vor wenigen Wochen ablehnt, das transfeindliche Transsexuellengesetz abzuschaffen. Da gab es kein Wort von diesen Unternehmen. Dabei könnten sie ja durchaus wichtige Verbündete für die LGBTQIA+-Community sein. Zum Beispiel, indem sie ihre Workspaces inklusiv gestalten und, auch wenn das gerade mal nicht politisch opportun sein sollte, sich aktiv positionieren für queere Communities, anstatt sie mit lächerlichen Rabattcodes oder halbgaren Regenbogenprodukten einmal im Jahr abzuspeisen.
Außerdem findet ihr in der Zeitung sämtliche CSD-Termine in Deutschland. Ihr könnt die Queerstimme Deutschland ganz einfach auf der Seite des CSD Deutschland als PDF herunterladen oder euch euer Exemplar gegen die Versandgebühren nach Hause schicken lassen.
Ultraviolett.
Und was wir alle natürlich tagtäglich tun können und müssen, ist nicht weggucken bei Diskriminierung und Gewalt gegenüber der BIPOC und LGBTQIA+-Community, auch und vor allem, wenn es im eigenen Freundeskreis oder in der eigenen Familie passiert, im eigenen Freundinnenkreis. Alle Links zu den Veranstaltungen haben wir euch auf unserer Website radioherz.de gepackt. Und schon mal vormerken könnt ihr euch auch den 2. Oktober, das ist nämlich Pride Day in Bielefeld. Geplant ist endlich auch eine große CSD-Parade. Hoffen wir mal, dass die Infektionszahlen das diesmal zulassen. Was hatten die Deutsche Bank, Mercedes, BMW und Siemens im letzten Monat gemeinsam? Ihre normalerweise recht eintönigen Firmenlogos, die haben plötzlich in Regenbogenfarben gestrahlt. Der Anlass war klar, Pride Month. Auch auf den CSDs in Deutschland nehmen Unternehmen immer öfter mit eigenen Trucks teil oder sponsern gleich die ganze Veranstaltung. Doch was für die einen eine wertvolle Unterstützung für die queere Community ist, stört auch immer mehr Personen in eben dieser Community. In New York City gibt es deshalb seit 2019 die Bewegung Reclaim Pride, die sich vom offiziellen Pride March abgrenzen möchte. Ihre Begründung dafür ist schonungslos.
Overflowing with corporate floats and the service of corporate money, the Pride Parade had become a new symbol of gay for pay. The imposition of barricades along the parade route separated the participants from its audience, turning the Pride March into an entertainment venue instead of a true expression of our cultural legacy.
Der Pride March stünde im Dienste des großen Geldes, sagt die Bewegung Reclaim Pride. Unter dem Begriff Pinkwashing wird diese Vereinnahmung der queeren Community durch Unternehmen auch in Deutschland diskutiert. Und ein gravierendes Problem zum Beispiel bei den Regenbogenlogos: viele regionale Accounts der Firmen, zum Beispiel für Saudi-Arabien, aber auch Ungarn und Polen, die trugen halt einfach weiterhin das alte, karge Nicht-Regenbogen-Logo. Pride galt also offenbar nur da, wo es politisch nicht zu unbequem werden könnte. Auch Drag Queen Candy Crash hat mit Pinkwashing im letzten Jahr ihre ganz eigene Erfahrung gemacht, wie sie auf Instagram erzählt.
Und immer zum Pride, genau zum Pride, kommt diese Anfrage. Und die kommt von so vielen Firmen. Ich bekomme unglaublich viele Anfragen zum Pride. Die beginnt immer gleich. Liebe Candy, wir lieben, was du tust. Wir lieben deinen Content. Wir haben hier von Kunde XY, der hat gerade eine Pride Collection rausgebracht. Der hat gerade ein Produkt rausgebracht. Der möchte die Community supporten. Deswegen möchten wir dir das schenken.
Dafür bezahlen, dass die Drag Queen ihren zehntausenden FollowerInnen ein Produkt vor die Nase hält, das wollten die Firmen dann jedoch nicht. Logos einfärben und Geld verdienen, ja. Die queere Community finanziell supporten, eher nicht. Doch ich habe mich gefragt, was sind Solidaritätsbekundungen von Amazon, Google und Co. denn überhaupt wert? Also wenn diese vermeintlich so solidarischen Unternehmen dann schweigen, als der Bundestag vor wenigen Wochen ablehnt, das transfeindliche Transsexuellengesetz abzuschaffen. Da gab es kein Wort von diesen Unternehmen. Dabei könnten sie ja durchaus wichtige Verbündete für die LGBTQIA+-Community sein. Zum Beispiel, indem sie ihre Workspaces inklusiv gestalten. Und auch wenn das gerade mal nicht politisch opportun sein sollte, sich aktiv positionieren für queere Communities, anstatt sie mit lächerlichen Rabattcodes oder halbgaren Regenbogenprodukten einmal im Jahr abzuspeisen. Ob eine Veranstaltung wie der CSD deshalb unbedingt allen Unternehmen eine Bühne bieten muss, das ist für mich eine andere Frage. So hat sich der Bielefelder CSD beispielsweise vor 2 Jahren prominent von einer Biermarke sponsern lassen. Angesichts der doppelt so hohen Drogenmissbrauchsquote in der queeren Community im Vergleich zur restlichen Bevölkerung darf ein solches Sponsoring zumindest kritisch beäugt werden, finde ich. Und für die Unternehmen gilt, verdammt nochmal, Pride ist kein kapitalistisches Happening, sondern bedeutet Verantwortung und das 365 Tage im Jahr. Wir haben uns heute mit der Stupa-Wahl und dem CSD ausführlich beschäftigt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Heute nach langer Zeit mal wieder mit mir, Steven Hartig. Es war mir eine große Freude und einer Person kann ich gar nicht genug danken. Male Krokowski, sie hat diese Sendung nämlich mit allem drum und dran organisiert. Danke dir, Male. Feedback gerne über Instagram oder an ultraviolett@radioherz.de. Habt einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Ciao.
Ultraviolett.